Woher kommt's?
Woher kommt's?
Geschichten von Obst, Gemüse und Co. vom AID-Infodienst. Woher kommt der Knoblauch? Ihren ersten wirkungsvollen Auftritt hat die ursprünglich aus Asien stammende Knolle zur Zeit der Pyramidenbauten. Den ägyptischen Arbeitern wurde neben ihrem Lohn eine tägliche Ration Knoblauch versprochen. Als diese ausbleibt, legen die Arbeiter die Arbeit nieder.
Ohne Knoblauch keine Pyramiden! Ohne Knoblauch keine Pyramiden!
Auch bei den alten Griechen erfreut sich die Zwiebelabart außerordentlicher Beliebtheit. Bei den traditionellen Sportwettkämpfen der Antike gilt Knoblauch als leistungssteigerndes Mittel.
Noch liegt Dimitros Paradopoulos abgeschlagen am Ende des Feldes. Ausgeschlossen, dass er auf der letzten Stadionrunde zu den Führenden aufschließen kann. Doch was ist das? Was sehe ich dort? Papadopoulos beißt in eine Knoblauchzehe. Unglaublich, was hier passiert. Mit dem Knoblauch im Blut zündet Papadopoulos den Turbo. Er holt auf, macht Meter um Meter gut. Er überspurtet die ersten Läufer. Jetzt ist er am Führenden dran. Noch gut 20 Meter. Ist es denn zu fassen? Papadopoulos gewinnt! Papadopoulos gewinnt! Das ist
die Römer bringen die krautige Pflanze nach Deutschland, wo man ihr wegen ihres herben Geruchs zunächst skeptisch begegnet.
Oh, hör auf, was ist denn das? Das stinkt ja wie faule Eier. Oh, igitt.
Verantwortlich für den herben Geruch ist ein schwefelartiges, ätherisches Öl namens Aliin, das in jeder Knoblauchzehe steckt. Für den englischen Dichter William Shakespeare ist der Knoblauchgeruch gar so unangenehm, dass er in seinem Sommernachtstraum vor dem Verzehr warnt.
Esst keinen Knoblauch, denn wir wollen nur süßen Odem von uns geben.
Der Rest der Welt lässt sich von dem englischen Dichter den Genuss der gesunden Zehen jedoch nicht verbieten. Bereits im Mittelalter wird Knoblauch als Medikament gegen vielfältige Krankheiten eingesetzt.
Esst Knoblauch, liebe Leute, die Pest ist in der Stadt. Nur Knoblauch rettet euch vor dem schwarzen Tod. Esst Knoblauch, liebe Leute. Esst Knoblauch, liebe Leute. Die Pest ist in der Stadt.
Da der Knoblauch während des Trocknungsprozesses eine dunklere Farbe annimmt, glauben die Menschen im Mittelalter, dass er alle bösen Geister anzieht und sie verschlingt. Besonders bekannt ist sein Einsatz gegen blutsaugende Vampire, an deren Existenz die Menschen damals noch glauben.
Ich bin auf der Suche nach Menschenblut. Ah, frisches Menschenblut. Ha, ich rieche es. Hier ist Menschenblut zu Hause.
Oh nein, Knoblauch! Bloß weg hier!
Moderne Wissenschaftler finden später heraus, dass die ätherischen Öle im Knoblauch ein wirkungsvoller Schutz gegen Herz- und Kreislauferkrankungen sind. Außerdem hilft Knoblauch gegen Bluthochdruck, einen erhöhten Cholesterinspiegel und gegen Husten. Die Lebenserwartung von Menschen, die täglich 4 Gramm Knoblauch zu sich nehmen, ist erheblich höher als die der Knoblauchhasser.
Herr Doktor, ich flehe Sie an. Helfen Sie mir gegen diesen furchtbaren Husten.
Kein Problem. Essen Sie Knoblauch, guter Mann.
Aber Herr Doktor, wenn ich diese Knoblauchzehe esse, ist meine Frau über alle Berge.
Sie müssen sich entscheiden, guter Mann. Entweder Sie husten weiter oder Sie essen diese Knoblauchzehe.
Ja. Na dann, geben Sie das Ding schon her. Endlich Linderung. Und der Mundgeruch ist gar nicht so schlimm.
Ich muss dann mal wieder los.
In Deutschland ist der Knoblauch inzwischen längst zum Bestandteil gesunder Ernährung geworden. Man findet ihn beinahe in jeder Küche, als Knolle oder zerstoßen als Pulver. Aufgrund seiner großen Anpassungsfähigkeit lässt er sich fast in jedem heimischen Garten ziehen und ernten. Woher kommt die Kirsche? Im Jahr 70 vor Christus macht der römische Feldherr Lucullus eine höchst schmackhafte Entdeckung. In der Stadt Kerasos am Schwarzen Meer kredenzt man dem Feinschmecker eine außergewöhnlich fruchtige Kirsche.
Was bringst du mir für seltsame rote Früchte? Händler der von uns Römern unterworfenen Stadt Kerasos.
Edler Römer, es sind Kirschen. Sie werden eurem römischen Gaumen aufs Trefflichste schmeicheln. Bitte sehr.
Kirschen? Halte mich nicht für dumm, Händler. Ich kenne wilde Kirschen aus meiner römischen Heimat. Aber diese Früchte, die du mir bringst, sind größer als alle Wildkirschen, die ich je auf meinen Feldzügen sah.
Nein, nein, edler Römer, wie könnte ich euch für dumm halten? Wir kreuzen unsere Wildkirschen und kultivieren sie zu einer neuen Art.
Gleich nach dem ersten Biss weiß Lucullus, dass er zukünftig nie wieder auf die aromatischen Früchte vom Schwarzen Meer verzichten will.
Beim gnädigen Gott des Essens und Schlemmens. Diese Kirschen müssen mit nach Rom.
Die Römer verbreiten die veredelten Kirschen in ganz Europa und bringen sie auch nach Deutschland.
Aber mal ganz ehrlich, ne? Auf den Besuch der Römer hier bei uns in Germanien hätte ich verzichten können. Die hätten schön in ihrem sonnigen Reich jenseits der Alpen bleiben können, ne? Aber was ich ihnen ganz sicher nie vergessen werde, sind die leckeren Kirschen, die sie uns mitgebracht haben, ne?
Im Mittelalter wird die Kirsche zunehmend auch als Heilmittel eingesetzt. Bereits ein halbes Pfund Kirschen täglich lässt den Harnsäurespiegel sinken und schützt vor Gicht. Na, Muttchen, wo drückt der Schuh? Hm?
Nicht der Schuh, Herr Doktor. Die Gicht quält mich. An den Fingern, an den Zehen, eigentlich überall.
Muttchen, iss Kirschen. Jeden Tag zwei Hände voll und du kannst wieder tanzen wie ein junges Mädchen. Hm? Tatsächlich deckt bereits ein halber Liter Kirschsaft den Vitamin-C-Bedarf eines ganzen Tages. Deshalb werden die Früchte in der Naturmedizin auch als Mittel gegen Parodontose und Arthritis eingesetzt.
Das kann man machen, ja. Aber ich esse die Dinger lieber so. In Kirschen, da könnte ich mich hineinlegen. Oh, herrlich. Ein Traum. Oh.
Heute stammen rund 80% der Welternte aus Europa. Trotzdem ist die Kirsche auch außerhalb des Kontinents noch immer ein Symbol für Reinheit und Fruchtbarkeit. In Japan versammeln sich jährlich Hunderttausende zum Fest der Kirschblüte, dem sogenannten Hanami.
Domo arigato gozaimashita. Schau an, wenn die zarten Frühlingsstrahlen der Sonne den Tau vom Gras ernten, erstrahlen die Kirschbäume in unschuldigen Weiß und endlicher Reinheit. Haiku.
Gegessen werden die Kirschen in Japan auch. Doch die Kirschesser Nummer 1 wohnen in Europa. Woher kommt die Kiwi? Seit Jahrhunderten wächst in China eine Frucht, die chinesische Stachelbeere genannt wird. Doch der Geschmack scheint dem feinen chinesischen Gaumen nicht immer zu schmeicheln.
Bitte sehr, der Herr hat die Nummer 113 bestellt. Pekingente mit chinesischer Stachelbeere.
Nein, ich habe die Nummer 114 bestellt. Peking-Ente mit Süß-Sauersoße. Ja? Die verdammten chinesischen Stachelbeeren will doch kein Mensch.
Zumindest in China ist die eiförmige Frucht mit der haarigen Schale nicht besonders begehrt. Ein ganz anderes Geschmacksempfinden hat jedoch die Leiterin eines neuseeländischen Mädchen-Colleges, als sie im Jahr 1906 China bereist. Isabel Fraser ist entzückt vom herbsüßen Fruchtfleisch der dicken Stachelbeere.
Oh my God, wonderful. Very delicious. Das muss ich unbedingt mitnehmen nach Neuseeland.
Der neuseeländische Gärtner Alexander Allison pflanzt die ersten von Isabel Fraser mitgebrachten Samen an und kann 1910 die ersten Früchte ernten. In der Folgezeit entstehen die ersten großen Plantagen in Neuseeland. Doch für den Export erweist sich der Name chinesische Stachelbeere als wenig verkaufsfördernd. In den 50er Jahren lehnt ein kalifornischer Händler den Einkauf wegen des umständlichen Namens sogar ab.
Chinesische Stachelbeere. Mit dem Namen bekomme ich keine 2 Kilo von den grünen Dingern verkauft. Dabei sind die richtig lecker. Ja, for real, man. Überlegt euch einfach einen anderen Namen, ihr Kiwis in Neuseeland. Und ich kaufe tonnenweise eure Früchte.
Die Kiwis, wie die Neuseeländer auch scherzhaft genannt werden, überlegen nicht lange. Sie benennen die chinesische Stachelbeere einfach nach sich selbst um. In Kiwi. Der neue, leicht zu merkende Name macht den Weg für die exotische Frucht auch nach Europa frei. In den 80er Jahren gehört die Kiwi bereits zum festen Bestandteil deutscher Supermärkte.
Sagen Sie mal, was sind denn das für grüne Dinger hier? Also, die sehen ja aus.
Das sind Kiwis, frisch aus Neuseeland eingetroffen. Erstklassige Ware. Mit nur einer Kiwi können Sie Ihren Tagesbedarf an Vitamin C abdecken.
Ach so, ist ja interessant. Ist aber lecker. Mm.
Ja, ja. Aber die Schale müssten Sie vorher abmachen.
Oh. Ach so.
Heute werden Kiwis sogar in den warmen Weinbaugebieten Deutschlands angebaut. Neben dem hohen Vitamin-C-Anteil enthält die Kiwi mehrere lebensnotwendige Mineralstoffe. Nur ins Müsli sollte man sie nicht roh hineinschnibbeln, weil sie ein eiweißspaltendes Enzym enthält, das die Milch bitter macht.
Naja, denn eben kein Müsli, jetzt schmeckt da alleine auch viel besser.
Woher kommt der Kürbis? Die ersten Kürbisse werden bereits rund 5000 Jahre vor Christus von indianischen Ureinwohnern in Mittelamerika angebaut.
Oh, mächtiger Sonnengott, was hast du mir für eine riesige Beere in meinem Acker beschert?
Das ist doch keine Beere, Idiot. Das ist ein verdammter Riesenkürbis.
Sag ich doch, eine Beere.
Tatsächlich gehört der Kürbis botanisch zu den Beerenfrüchten. Auch wenn er ganz anders aussieht. Portugiesische Seefahrer bringen die ersten Kürbisse im 16. Jahrhundert mit nach Europa.
Was hast du mir vom neuen Kontinent mitgebracht, Seefahrer?
Eine neue Frucht, mein König. Die Indianer nennen sie Kürbis.
Zeig her, Seefahrer.
Sie ist zu schwer, mein König. Zwei meiner stärksten Seeleute müssen sie für euch hereintragen.
Was soll ich mit diesem Riesending anfangen, Seefahrer? Geh und verfüttere deine neue Frucht an die Schweine.
In den ersten Jahrzehnten wird der Kürbis auf europäischem Boden hauptsächlich als Viehfutter angebaut. Oder er dient Bauern und armen Leuten als Nahrungsmittel.
Die Reichen und Vornehmen dürfen niemals erfahren, wie schmackhaft diese Kürbisse sind. Sollen sie ruhig im Glauben bleiben, der Kürbis tauge nur fürs Vieh und Bauern. Solange sie nicht wissen, wie gesund und nahrhaft die edlen Früchte sind, haben wir armen Leute sie für uns alleine.
Im 20. Jahrhundert setzt sich jedoch zunehmend auch in den oberen Gesellschaftsschichten das Wissen durch, wie nahrhaft und wohlschmeckend der Kürbis ist. Zudem entdeckt man seinen Wert als kalorienarmen Schlankmacher. Das aus Irland stammende Halloween-Fest am Abend vor Allerheiligen verschafft dem Kürbis zusätzliche Popularität.
Hallo, wow, ich bin ein furchteinflößendes Monster. Gib mir Süßes, Onkel, sonst kriegst du Saures.
Sag mal, du bist doch die kleine Steffi von gegenüber. Verschwinde bloß, du pummeliger Rotzlöffel, bevor ich mich vergesse, du. Und nimm deinen ausgehöhlten Kürbis mit, oder du fängst dir einen Satz heißer Ohren, du Göre, du.
Ich wollte doch nur feiern.
Nach altem keltischem Brauch sollen Hexen und Fratzen vor Allerheiligen die bösen Geister vertreiben. Es klappt nur nicht immer. Zu einem männlich dominierten Hobby wird gegen Ende des 20. Jahrhunderts die Zucht von Riesenkürbissen.
Haha, ich hab den größten.
Nein, meine ist größer.
Macht euch doch nichts vor, ich hab den allergrößten.
Nein, du hast dich, mein Freund. Meiner ist der größte.
Meiner.
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 Den größten Kürbis der Welt züchtet im Sommer 2006 der Amerikaner Ron Wallace. Sein Rekordkürbis wiegt satte 681 Kilogramm und könnte leicht die Bewohner eines ganzen Straßenzuges satt machen. Woher kommt die Karotte? Bereits in der Jungsteinzeit wissen die Menschen den Geschmack einer länglichen Wurzel zu schmecken.
Hunger, Frau, mach Möhren ein Topf.
Mann, erst tragen Müll runter. Oho, oho.
Gut, Müll tragen. Dann Möhreneintopf.
Ja, erst Müll tragen, dann Möhreneintopf, Mann.
Gut, Frau.
Die Möhre oder Karotte ist zu diesem Zeitpunkt noch keineswegs orange. Die frühen Wildsorten schimmern violett, rot und schwarz. Aufgrund ihrer Form wird die Wurzel in der Antike auch als Fruchtbarkeitsmittel eingesetzt.
Was soll ich nur tun, Doktorus Maximus? Als römischer Senator brauche ich dringend einen Nachfahren, der mein Erbe antritt. Aber mit dem Kindermachen will es einfach nicht klappen.
Esst Karotten, verehrter Senator. Die Karotte wird euch den ersehnten Stammhalter bescheren. Glaubt mir.
Leider vermag die Karotte keine Wunder zu bewirken. Sie ist gesund, lecker und ihr hoher Beta-Carotin-Anteil sorgt für gutes Sehvermögen und eine geschmeidige Haut. Doch ein Garant für Nachwuchs ist die Möhre sicher nicht. Die Damen am englischen Königshof wissen in der frühen Neuzeit sogar noch etwas anderes mit dem grünen Kraut der Karotte anzufangen.
Oh, liebste Lady Hardcastle, welch elegantes Accessoire tragen Sie heute in Ihrem Haar?
Liebste Lady Pendergast, kann es wirklich möglich sein, dass Sie es noch nicht mitbekommen haben? Ganz London liegt seit Wochen im Karottenkrautfieber. Ohne den grünen Busch in meinen Haaren würde ich kaum mehr das Haus verlassen.
Oh, meine Liebe, dass ich diesen höchst schicklichen Modetrend verpasst habe, ist eine große Sünde. Ich muss sofort zum Markt, um mir frische Möhren zu besorgen. Oh mein Gott!
Erst im 19. Jahrhundert kommt die Karotte zu ihrer typischen Farbe. Französische Landwirte kreuzen eine mitteleuropäische Möhre mit der mediterranen Riesenmöhre und kreieren so die heute typische orange Art. 1908 entdeckt der Heidelberger Kinderarzt Ernst Moro eine weitere Anwendungsart der knackigen Wurzel.
Sehr geehrte Studenten der Heidelberger Universitätsklinik, ich darf Ihnen heute meine Forschungsergebnisse bezüglich der Karotte mitteilen. Nach meinen jüngsten Untersuchungen ist die Karotte in Suppen ein vorzügliches Mittel, nicht wahr, gegen jegliche Art, ich betone jegliche Art von Durchfall bei kleinen Kindern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Forschungsergebnisse von Professor Ernst Moro sind nicht überraschend. Schließlich ist Karottenbrei eines der ersten Lebensmittel, das Kinder nach der Muttermilch vertragen. Hierbei spielt auch der relativ hohe Zuckeranteil in der Möhre eine Rolle. Trotzdem ist die Karotte ein kalorienarmer Schlankmacher.
Wenn ich auf Diät bin, es ist nur Möhren. Nur. Mehr brauche ich nicht.
Heute werden mehr als 60 Zuchtformen und hunderte Sorten angebaut. Die weltweite Jahresernte liegt bei 13 Millionen Tonnen. Nach Großbritannien, Frankreich und Italien ist die Bundesrepublik der viertgrößte Möhrenproduzent Europas. Woher kommt die Kartoffel? 8000 Jahre vor Christus werden in Peru und Bolivien die ersten Kartoffeln angebaut. Bei den Inkas heißt die Kartoffel noch Papas und wird so sehr verehrt, dass man sogar zu einer eigenen Kartoffelgöttin betet.
Ehrwürdige Kartoffelgöttin, wir danken dir für die reiche Ernte in diesem Jahr. Noch schöner wäre es allerdings, wenn du uns nächstes Jahr dickere Knollen beschertest. Danke.
Die ersten Europäer, die von der Existenz der Kartoffel erfahren, sind die Spanier. Der iberische Konquistador Francisco Pizarro erobert und zerstört im 16. Jahrhundert das südamerikanische Inka-Reich. Auf der Suche nach Gold und Silber stößt er auch auf die Kartoffel.
Was soll ich mit dem braunen Klumpen? Ich will Gold und Silber.
Aber Herr, das sind Papas. Nimm sie und verschone mein Leben. Sie sind mehr wert als alles Gold und Silber.
Lass mich in Frieden mit deinen Papas. Bring mir Gold und Silber, nichtswürdiger Inka. Dann verschone ich dein Leben.
Trotz Pizarros Widerstand findet die Kartoffel ihren Weg über Spanien und England nach Europa. Dort wird sie wegen ihrer schönen Blüten jedoch zunächst nur in botanischen Gärten und fürstlichen Parkanlagen gepflanzt.
Gärtner, sag, was ist das für eine hübsche neue Pflanze, die du in meinem Garten pflanztest?
Bei uns nennt man sie Kartoffel, edler Fürst. In Spanien heißt sie Patata, in England Potato und in Frankreich Pomme de Terre. Sie stammt aus dem untergegangenen Inka-Reich in Südamerika.
Sehr schön, Gärtner. Welch edles Gewächs doch meinen Garten schmückt. Gute Pflege, Gärtner.
Ei, sicher.
Erst allmählich setzt sich die Kartoffel in Europa auch als Nahrungsmittel durch. Zunächst wird sie an den Fürstenhöfen als kulinarische Neuigkeit gefeiert.
Köstlich, diese gelbe Knolle. Was die schöne Blume aus meinem Garten
doch auch an feinstem Geschmacke herzugeben vermag.
Erst Friedrich II. Von Preußen erkennt den enormen Nährwert der Kartoffel für die Allgemeinheit und setzt sie im Kampf gegen grassierende Hungersnöte ein. 1745 lässt er die Pflanzen in ganz Preußen kostenlos verteilen. Im Jahr 1756 macht er den Kartoffelanbau zur Pflicht.
An alle preußischen Bauern erlasse ich folgendes Dekret. Baut Kartoffeln an, sonst erwarten euch harte Strafen.
Zur gleichen Zeit geißeln Kirchenvertreter Anbau und Verzehr der Kartoffel.
Die Kartoffel ist aus dem Speichel des Teufels geboren und beherbergt die Sünde. Früher oder später wird jeder Kartoffelesser den geistigen und sittlichen Niedergang erleiden.
Dennoch kann die Kirche den Siegeszug der Knolle aus Südamerika nicht aufhalten. 1890 werden in Deutschland rund 1 Kilogramm Kartoffeln pro Kopf und Tag verzehrt. Aus dieser Zeit stammt auch die Weisheit:
Maxima diametraler Extension beim superben subterranen Produkt germaner Agrokultur korrelieren reziprok mit intellektueller Kapazität possessiv assoziierter Agrarproduzenten.
Was? Kriegst kein Nagel in der Wand, aber kluge Sprüche kloppen.
Man könnte allerdings auch sagen:
Die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln.
Heute werden jährlich weltweit rund 300 Millionen Tonnen Kartoffeln geerntet. Die gelbe Knolle enthält viele Vitamine und ist nicht nur lecker, sondern vor allem ein unverzichtbarer Fitmacher auf dem Speiseplan. Alles über Lebensmittel unter www.aid-macht-schule.de